Mit lautem Jubel bringen wir die schöne Erntekron. Mit voller Pracht und voller Zier winkt nun der holde Lohn. Seht Menschen diesen Erntekranz, er führt uns zum Ernteschmaus und dann zum raschen, munteren Tanz vor unseres Herrenhaus. Die Garben, die hier um uns stehen, die folgen uns bald nach. Sie nähren uns von früh bis spät, so manchen lieben Tag. Das Brot, es schmeckt uns doppelt süß, wir wissen, was es kostet, wenn man mit saurem Schweiß und Fleiß es selbst verdienen muss.
Da lebte einmal in Thessalien in Griechenland ein Mann namens Eresichthon. Er war hartherzig und gierig und sehr reich. Sein Name, Eresichthon, bedeutet, der die Erde aufreißt. Und dieser Name war sehr passend, denn Eresichthon verdiente sein Geld mit Bergbau. Immer wieder schickte er seine Arbeiter, um tiefe Löcher zu graben und Steine, Erze und wertvolle Metalle aus den Eingeweiden der Erde herauszuschaben. Eresichthon wohnte mit seiner Tochter Mestra in einem prächtigen Haus. Es fehlte ihnen an nichts. Doch eines Tages setzte Eresichthon es sich in den Kopf, er müsse einen Palast haben. Einen prunkvollen Palast, damit alle Welt sieht, wie reich, wie mächtig ich bin. Für den Bau dieses Palastes benötigte Eresichthon Holz. Und er wusste auch genau, woher dieses Holz zu nehmen wäre. Von dem Wald unten am Fluss. Und so beschloss er, mit seinen Arbeitern gegen den Wald vorzurücken und ihn zu fällen. Bei diesem Wald unten am Fluss handelte es sich jedoch um keinen gewöhnlichen Wald, sofern ein Wald jemals gewöhnlich sein kann. Es war dieses ein Hain der Göttin Demeter. Seit Urzeiten hielten hier die Priesterinnen der Demeter ihre geheimen Rituale ab. Seit grauer Vorzeit kamen die Menschen hierher, um zu beten, zu opfern und zu danken. Dieser Hain war heilig. Als Eresichthon und seine Arbeiter, bewaffnet mit Äxten, Seilen und Stemmeisen, am Wald ankamen, da waren die Priesterinnen der Demeter entsetzt. Sie riefen laut um Hilfe, sie stellten sich den Männern in den Weg, doch gegen die rohe Gewalt der muskelbepackten Arbeiter waren sie machtlos. Den Arbeitern war es zwar etwas unwohl in ihrer Haut, doch Eresichthon zahlte gut, und so schlugen sie jeden Zweifel in den Wind. Und so begann es. Die Luft war erfüllt von Knacken und Knirschen, von Zerren und Reißen und von dem schrecklichen Kreischen zerberstenden Holzes. Blätter wirbelten durch die Luft, Ästetrümmer flogen die kreuz und die quer und die uralten Baumriesen gingen einer nach dem anderen zu Boden. Schließlich war nur noch ein Baum übrig. Eine jahrtausende alte Eiche, direkt am Flussufer. Stolz und mächtig hob sie ihre riesige Krone gen Himmel. Ihre Äste waren geschmückt mit Blumengirlanden, Gebetsfahnen, Lederbeuteln und anderen Opfergaben, alles Zeugen erfüllter Gebete, die die Göttin Demeter erhört hatte. Als nun die Arbeiter gegen diesen Baum vorrückten, wurde es still. Kein Vogel sang, der Wind schwieg. Die Männer standen stumm, und dann erhob sich ein Gemurmel, und einer nach dem anderen wendete sich ab.
»Was ist los? Fällt ihn!«
rief Eresichthon erbost. Da trat der Vorarbeiter zu ihm und sagte, »Herr, die Männer sagen, sie haben bereits genug Unheil angerichtet, das die Göttin erzürnt. Diesen Baum werden wir nicht fällen.«
»Dann mache ich es eben selbst«, sagte Erisichthon und riss dem Arbeiter die Axt aus der Hand.
Er schwang sie hoch in die Luft und hieb die Axt in die Seite des Baumes. Helles rotes Blut spritzte aus der Rinde hervor und im Handumdrehen war Erisichthon von Kopf bis Fuß blutbesudelt. Voller Furcht und doch todesmutig stellte sich der Vorarbeiter Erisichthon in den Weg.
»Herr, ich bitte euch, die Göttin wird uns alle strafen!«
»Geh mir aus dem Weg!«
Und damit schwang Erisichthon die Axt und hieb dem Vorarbeiter den Kopf ab. Da erklang eine Stimme.
»Halt ein, Erisichthon!«
Verwundert starrte Erisichthon auf den Baum. Die Rinde der uralten Eiche begann sich zu verformen, Wellen zu schlagen, Blasen zu werfen, und plötzlich wurde ein Gesicht sichtbar. Es war das Gesicht einer wunderschönen Frau. Eine Dryade bewohnte den Baum. Ein Baumgeist, von der Göttin Demeter höchstpersönlich zur Hüterin des Baumes berufen.
»Halt ein, Erisichthon!
Du hast genug Unheil angerichtet, um die Göttin zu erzürnen. Lange genug hat sie dir dabei zugesehen, wie du die Erde aufgerissen hast. Immer nimmst du, niemals gibst du in deiner Gier.
Halt ein, sag ich. Wenn du nun zurücktrittst und den Baum stehen lässt, so wird die Göttin dir vergeben. Doch fällst du mich, so wird ihre Strafe dich fürchterlich treffen.«
»Ha! Was will mir die Göttin?
Soll sie mich strafen, mir ist es einerlei. Soll sie mein Land verfluchen? Ich bin so wohlhabend, ich habe bis an mein Lebensende genug. Niemals werde ich hungern. Ha!«
Und damit schwang Erisichthon die Axt hoch über dem Kopf und mit einem splitternden Krachen hieb er sie mitten in den Stamm. Voller Furcht flohen die Arbeiter in alle vier Himmelsrichtungen. Die Priesterinnen der Demeter standen mit kalkweißen Gesichtern stockstill daneben und bezeugten die Gräueltat. Immer wieder und wieder hackte Erisichthon auf den Stamm ein, die Splitter flogen, die Kerbe wurde immer größer und mit jedem Schlag erklang ein gellender Schrei. Der Todeskampf der Dryade schien eine Ewigkeit zu währen, doch schließlich wurden ihre Schreie leiser und dann heiser und verklangen schließlich ganz, und dann hauchte sie ihren Lebensatem aus und mit dem letzten Atemzug stürzte die uralte Eiche mit donnerndem Getöse zu Boden, dass die Erde erbebte. Erisichthon ging nach Hause, müde, doch sehr zufrieden mit sich. Die Priesterinnen der Demeter weinten und klagten an der Stätte der Zerstörung. Sie hüllten ihr Antlitz in Schwarz, und sie riefen ihre Göttin an und flehten um eine gerechte Strafe für Erisichthon. Und Demeter, die Despoina, die Gebieterin, die Grünende, die Gerstenmutter, die Weise der Erde, die Göttin des Überflusses, hörte. Sie hörte die Klagen ihrer Töchter und ihr Herz bebte vor Zorn. So zornig ward die Kornmutter, dass sie jede Kornähre der Welt sich zitternd gen Boden neigte. Und Demeter sann auf Strafe. Sie ersann eine Strafe für Erisichthon, die einem jeden das Mitleid in der Brust schüren würde, wenn nicht Erisichthon bereits jedes Recht auf Mitleid verspielt hätte. Hungern sollte er. Hungern, hungern. Doch die Strafe, die Demeter verhängen wollte, konnte sie selbst nicht herbeiführen. War sie doch die Göttin der Fülle? War sie doch die große Kornmutter, die alles und alle versorgte mit Fülle und Wohlstand? Doch sie wusste, wer ihr zu Hilfe eilen konnte. Und so schickte sie eine Dienerin zu Limos, ihrer dunklen Schwester. Und Limos kam. Ein schrecklicher Anblick war sie. Struppiges Haar, hohle Augen, ein blasses Antlitz und die Lippen grau von lechzendem Durst. Ihre Haut war so hart wie Horn. Sie schien durchsichtig, so dass man ihre Eingeweide sah. Anstatt eines Bauches hatte sie ein Loch, und da schwebte gleichsam ihr Rückgrat. Ihre Knie waren knochig und ihr ganzer Körper mager. So betrat Limos das Haus des Eresichthon, ungesehen, unbemerkt. So schlich sie in die Kammer, wo der Heiligtumschänder in tiefstem Schlaf dalag. Und Limos, die personifizierte Gestalt des Hungers, flößte sich dem Mann im Schlaf ein. Sie fuhr ihm durch den leicht geöffneten Mund, die Kehle hinab, durch die Brust in den Bauch, und dort breitete sie sich aus. Durch seine Adern rauschte sie, in seinen Eingeweiden rumorte sie, doch der Schläfer bemerkte nichts davon. Und als sie ihres Amtes gewaltet hatte, verließ sie ihn auf eben dem gleichen Weg, wie sie gekommen war. Eresichthons Tochter, Mestra, erwachte am nächsten Morgen von einem geschäftigen Treiben in der Halle. Das klang nach den eiligen Schritten vieler Füße, und ein Klappern von Schüsseln und Tellern war zu hören. Als Mestra in der Halle erschien, bot sich ihr ein unglaublicher Anblick. In der Halle stand ein riesiger Tisch. Es war eine Tafel, voll mit Speisen. Diener brachten immer neue Platten und Schüsseln und Teller herbei und trugen leere davon. Da gab es Brot und Fleisch, Hühnchen und Fisch, Milchspeisen, Mehlspeisen, gefüllte Weinblätter, Obst und Käse. Es gab süßes Gebäck und salzigen Hering. Es gab Milch und Wein und Met. Mestre sah sich um und erblickte am Kopfende dieser Tafel ihren Vater. Eresichthon saß auf seinem Stuhl und aß. Eigentlich aß er nicht, er fraß. Mit gierigen Händen grapschte er nach immer neuen Speisen und stopfte sie in sich hinein. »Vater, was ist mit euch? Ein Festmahl so früh am Morgen? Was geht hier vor?«
»Mehr! Ich brauche mehr! Sag den Dienern, sie sollen noch mehr Speisen bringen aus der Küche!«
Mestra verstand die Welt nicht mehr. Eresichthon fraß und fraß immer weiter und weiter. Es wurde Nachmittag, es wurde Abend, und er aß und aß. Die Diener mussten immer neue Speisen auftragen und immer weitere leere Platten und Teller abtragen. Als die Nacht hereinbrach, wollten Eresichthon die Augen zufallen, doch er aß weiter und aß und aß. So bohrend war der Hunger in seinen Eingeweiden, dass er nicht aufhören konnte zu essen. Und so ging es immer weiter. Tagelang tat Eresichthon nichts anderes als essen. Die Diener wurden auf den Markt geschickt, um neue Speisen zu kaufen, die Köche zubereiten mussten und die dann Eresichthon vorgesetzt wurden. Er aß und aß und aß. Mestra war in großer Sorge um ihren Vater. Sie konsultierte Ärzte und Priesterinnen, Orakel und Kräuterfrauen, doch niemand konnte ihr helfen, denn alle sagten das Gleiche. Die Göttin Demeter straft deinen Vater. Sie hat ihre Schwester Limos gebeten, sich auf die Brust deines Vaters zu setzen, und dort hockt sie, und niemand wird sie vertreiben. Wir können dir nicht helfen. Alles, was du tun kannst, ist beten. Und das tat Mestra. Ganze Tage verbrachte sie auf ihren Knien und flehte Demeter an, ihren Vater zu erlösen. Doch sie erhielt keine Antwort. Schließlich trat der Schatzmeister ihres Vaters zu Mestra. »Werte Dame«, sagte der Schatzmeister, »euer Vater hat all sein Geld für Speisen ausgegeben. Es ist nichts mehr übrig. Die Koffer sind leer.«
Er wird dieses Haus verkaufen müssen und ein kleineres kaufen. Auch für meinen Lohn ist kein Geld mehr da. Darum verlasse ich dieses Haus. Im Übrigen hat euer Vater für euch eine Heirat arrangiert. Morgen werden die Diener des Bräutigams hier erscheinen und euch mitnehmen. Mestra war empört. Sie ging zu ihrem Vater und sagte: Vater, ich will nicht heiraten, schon gar keinen fremden Mann, den ich noch nie gesehen habe. Wie könnt ihr mir das antun? Ich muss hier bleiben und mich um euch kümmern. Es führt kein Weg dran vorbei, sagte Erisichthon, der noch immer an seiner Tafel saß und fraß. Ich brauche die Mitgift. Er hat einen guten Brautpreis geboten. Morgen wirst du verheiratet. Reich mir diese Schüssel da. Am nächsten Morgen erschien die Kutsche ihres zukünftigen Bräutigams. Erisichthon setzte seine Tochter hinein und Mestra wurde davongefahren. Im Bauch der Kutsche saß sie und weinte bittere, heiße Tränen. Und sie beschloss, sich an Poseidon zu wenden. Poseidon, so betete sie, großer, großer Meeresgott, der du meiner Familie immer wohlgesonnen warst, ich flehe dich an, hilf mir, befreie mich aus dieser schrecklichen Lage. Und mitten in ihrem Schmerz war es Mestra, als höre sie eine Stimme. Es klang wie Meeresrauschen, wie Wellen, die gegen Klippen schlagen, und inmitten des Rauschens eine Stimme: Ich verleihe dir die Gabe der Gestaltwandlung. Mestra konnte ihr Glück kaum fassen, und sie verwandelte sich in einen ganz gewöhnlichen Fischer. Und als die Kutsche im Gedränge einer Stadt nur langsam vorankam, da öffnete Mestra die Tür und trat in Gestalt des Fischers auf die Straße, wo niemand sie erkannte. Und so machte sie sich auf den Weg zurück zum Haus ihres Vaters. Als sie dort angekommen war, erkannte ihr Vater sie zuerst nicht. Doch als sie sich ihm zu erkennen gab und ihm berichtete, was vorgefallen war, da trat ein gieriges Funkeln in Erisichthons Augen. Er schlug freudig die Hände aneinander und sagte: Wunderbar, dann weiß ich, wo in Zukunft das Geld für weiteres Essen herkommen wird. Mehr, ich brauche mehr! Von da an verheiratete Erisichthon seine Tochter wieder und wieder und wieder. Und jedes Mal musste sie ihre Gestalt wandeln und in einer anderen Form zu ihm zurückkommen. Den Brautpreis strich er ein und kaufte Essen davon. Doch bald kamen die Menschen Erisichthon auf die Schliche. Und wo er seine Tochter zuerst mit reichen Männern vermählt hatte und dann mit weniger wohlhabenden und am Schluss mit ganz armen Männern, wollte irgendwann niemand mehr Mestra heiraten. Doch der Hunger nagte weiter an Erisichthons Eingeweiden. Und er wollte mehr, er brauchte mehr, und so beschloss er, seine Tochter in die Sklaverei zu verkaufen. Gesagt, getan, auf einem hölzernen Karren, die Hände aneinander gefesselt, fuhr Mestra mit dem Sklavenhändler davon. Und da, endlich, hatte Mestra genug. Ihr Herz glich einer heißen, schmerzenden Masse. Sie konnte nicht fassen, wie ihr Vater ihr das hatte antun können. Und sie beschloss, aufzugeben und nicht mehr zu ihm zurückzukehren. Und so verwandelte sich Mestra, die Tochter des Erisichthon, ein letztes Mal in eine wunderschöne, braune Stute. Und sie sprang vom hölzernen Wagen und verschwand in den Bergen. Niemand weiß, was aus Mestra wurde. Doch Erisichthons Ende ist wohl bekannt. Nachdem er seine Tochter das letzte Mal verkauft hatte, verwendete Erisichthon all sein letztes Geld, um Essen zu kaufen. Schließlich verkaufte er sogar seine Kleider und ging nackt. Er bettelte, doch niemand wollte ihm etwas geben, denn längst hatte sich herumgesprochen, dass er Rasichdon niemals genug bekommen konnte. Und schließlich blieb ihm nur noch eine Münze und mit der kaufte er einen Laib Brot. Und mit diesem Laib setzte sich Eresichdon unter einen Baum. Und er begann, das Brot in sich hineinzustopfen. Immer weiter und weiter aß er. Er aß die Kruste, er aß die Rinde, er aß jedes einzelne Brotkrümchen und dann schleckte er sich die Finger ab. Und wie er so an seinen Fingern schleckte, da konnte er nicht anders. So stark war der Hunger in seinen Eingeweiden, dass er begann, seine eigenen Finger aufzuessen. Und so fraß er sich immer weiter, von den Fingerknöcheln zu den Handgelenken, von den Handgelenken zu den Ellenbogen, von den Ellenbogen zu den Schultern, fraß er sich dann sich selbst auf. Immer weiter riss und zerrte er sich dann an seinem eigenen Fleisch, er schlurfte und schluckte sein eigenes heißes Blut und er hörte nicht auf, bis er sich selbst Stück für Stück verschlungen hatte. Als nichts mehr von ihm übrig war, da begann die Luft um den Baum herum zu schimmern und zu flimmern und eine Gestalt wurde sichtbar und die Göttin Demeter sprach: Niemals wieder wirst du die Erde aufreißen.
Mit lautem Jubel bringen wir die schöne Erntekron. Mit voller Pracht und voller Zier winkt nun der holde Lohn. Seht Menschen diesen Erntekranz, er führt uns zum Ernteschmaus und dann zum raschen, munteren Tanz vor unseres Herrenhaus. Die Garben, die hier um uns stehen, die folgen uns bald nach. Sie nähren uns von früh bis spät, so manchen lieben Tag. Das Brot, es schmeckt uns doppelt süß, wir wissen, was es kost, wenn man mit saurem Schweiß und Fleiß es selbst verdienen muss.
Hallo, Demeter. Sei gegrüßt, du große Kornfrau. Hier sitze ich nun in meinem Erzählerinnenhäuschen. Es ist spät in der Nacht. Eine Zeit, in der ich gut Tonaufnahmen machen kann, weil keine Mähdrescher fahren. Und die Mähdrescher sind vielleicht der beste Einstieg, um ein Gespräch mit dir zu führen. Die Kornähren sind dein Symbol. Und in der Beschäftigung mit dir kommt mir immer wieder der Gedanke an Brot, an gutes, von Hand gebackenes Brot. Ich schätze es sehr, gutes Brot. Ich muss an meine Reisen denken, nach Kanada und in die USA oder nach Australien, wo das, was die dort Brot nennen, für mich weißes Toastbrot ist. Pappedeckel, wie man in Hessen sagen würde. Und erst durch meine Reisen ins Ausland habe ich gutes deutsches Brot so richtig schätzen gelernt. Und vom Brot komme ich schnell zum Mehl und vom Mehl zum Korn. Und es ist so seltsam, Demeter, was für einen Zugang zu Lebensmitteln wir heute haben oder eben keinen Zugang. Für meine Vorfahren war das Brot heilig. Für sie war ein Stück Brot der Unterschied zwischen Leben und Tod. Und heute werfen wir in Deutschland jeden Tag so viel Brot weg, dass ganze Landstriche damit ernährt werden könnten. Seltsam ist es, Demeter, dieser Zusammenhang zwischen Fülle und Verschwendung, zwischen Reichtum und Gier. Ich habe mir diese Geschichte von Erisichthon ausgesucht, weil die Geschichte von dir und Persephone, deiner Tochter, die von Hades in die Unterwelt entführt oder auch verführt wird und die du dann so sehr vermisst hast, dass du auf der Erde das Wachstum eingestellt hast, sodass Zeus entscheiden musste, dass Persephone zumindest 4 Monate lang zu dir zurückkehren darf. Diese Geschichte kennt ja jeder, oder zumindest ist sie sehr viel bekannter als die Geschichte von Erisichthon. Ich war erstaunt, als ich erst nachträglich herausfand, dass diese Geschichte Teil von Ovids Metamorphosen sind, diesem uralten Text. Und die Beschreibung von Limos, deiner hungrigen Schwester, tja, die stammt ziemlich direkt von Ovid. Und was für eine treffende Beschreibung es ist, von dem Hunger, der in den Eingeweiden nagt. Schrecklich. Und so uralt, dieses Bild. Und so interessant, dass Limos und du euch niemals begegnen könnt, denn sie ist viel zu konträr zu dir. Du bist mir schon sehr früh begegnet, Demeter. Als Waldorfschülerin ist mir natürlich das Bio-Label des großen Nahrungsmittelherstellers wohl bekannt. Und auch die Jahresfeste und der Persephone-Markt waren Teil meiner Schulbildung. Aber wirklich mit dir befasst habe ich mich noch nie. Bis heute. Du hast so schöne Namen und Titel. Despoina, die Gebieterin, Deira, die Göttin, Chloe, die Grünende. Du wirst Gerstenmutter genannt, Weise der Erde, Weise des Meeres und Überfluss. Und das Bild, Demeter, das mir gekommen ist in der Beschäftigung mit dir, ist das einer gütigen Mutter. Eine Mutter, an deren warmer Brust ich mich ausruhen kann. Eine Mutter, deren Liebe im Überfluss zu mir strömt. Ich fand den sehr persönlichen Podcast einer Frau, die berichtet, dass sie sich lange mit dir befasst hat und wie sehr du in ihrem Leben Heilung bewirkt hast. Und da ging es immer um Sanftheit, um Fülle, um bedingungslose Liebe, um ein sich anlehnen können an dich. Aber es ging auch um Grenzen. Es ging um klares Nein sagen. Und es ging darum, zu entscheiden, welche Menschen, Situationen und Umstände noch passend sind für mein Leben und welche nicht. Bevor ich mich auf dich einließ, war mir gar nicht so richtig klar, dass du ja eine Schwester von Hestia bist. Eine Tochter der Titanen Kronos und Rhea. Und dass auch du irgendwann zu Hestia hinabgepurzelt kamst, in Kronos Bauch. Und ich habe mich gefreut, in dir ihre Schwester kennenzulernen. Ihr seid schon eine krasse Familie. Ich finde es schön, dass du mir jetzt für Juli erschienen bist. Im Juli habe ich Geburtstag. Und immer ist der Juli für mich ein Monat der Lebensfreude, der Fülle, des prallen Lebens. Die Sonne brennt heiß, dann wieder regnet es sehr stark. Sommergewitter sind etwas, was ich sehr liebe. Die Farben und Düfte, bevor es so richtig runterprasselt. Deine Tiere sind das Schwein und der Delfin und auch die Biene ordnet man dir zu. Das älteste Bild, was man je von dir gefunden hat, stammt aus der schwarzen Höhle in Arkadien. Und dort wirst du mit einem schwarzen Mantel und einem Pferdekopf dargestellt und Schlangen umwinden deinen Kopf. Und das fand ich wirklich interessant, denn kurz nachdem ich begann, mich mit dir zu befassen, war ich hier im Allgäuer Land unterwegs zur Waldkapelle, unweit von meinem Haus. Dort erwartete mich eine kleine Familie, die sich gewünscht hatte, dass ich ihr Geschichten erzähle. Auf dem Fußmarsch dorthin sah ich im Gebüsch eine riesige Schlange. Ich kenne mich nicht so gut aus, ich schätze, es war eine Ringelnatter. In jedem Fall habe ich seit Jahren keine Schlange mehr gesehen. Und just nun, da du dich mir zeigst, sehe ich ein solch wunderbares Tier. Es hat mich tief gefreut, Demeter, und ich danke dir für dieses Zeichen. Die Schlange, die sich zu häuten weiß, die ihre Gestalt wandeln kann, wenngleich nicht ohne Schwierigkeiten und Schmerzen. Denn, so habe ich mal gelesen, um sich zu häuten, muss eine Schlange zwischen zwei Steinen hindurchkriechen oder anders eine Möglichkeit finden, dass ihre alte Haut hängen bleibt, sodass sie in der neuen Haut herausschlüpfen kann. Was für ein Bild, Demeter! Und die Schlangen führen mich natürlich zurück zu Hygieia, meiner guten Freundin aus der Heilkunst. Und so scheint es mir, Demeter, dass du sehr verbunden bist mit den verschiedensten Göttinnen. Und ja, du gehst zurück auf Gaia, auf die große Urmutter, die große Ahnfrau in all ihren Gestalten. Und genau wie die Holle bist du stark verbunden mit dem Totenreich. So befand sich die wichtigste Kultstätte, an der man dich verehrt hat, in Eleusis, wo auch ein Eingang zur Unterwelt, zum Hades, vermutet wurde. Die ganze Geschichte deiner Tochter auf ihrem Weg ins Totenreich und dein Bezug dorthin erinnert mich so sehr an Frau Holle. Und wieder einmal wird mir so deutlich, dass das Leben und der Tod eins sind. Natürlich finde ich auch bei dir irgendwann eine Gestaltwandlung, denn die Christianisierung hat aus der großen Göttin eine Heilige gemacht. In dem wunderbaren Buch Bergmütter, Quellfrauen, Spinnerinnen von Ursula Walser-Biffiger fand ich eine wunderschöne kleine Geschichte. Sie handelt von der Korn-Ähren-Madonna. Da wird erzählt, dass das Wallis einst eine sehr, sehr fruchtbare Gegend war und dass jeder Kornhalm 12 Ähren trug. Solch Überfluss herrschte dort, dass eines Tages eine junge Mutter ihrem Kind den Hintern mit Kornähren abwischte. Das sah der Herrgott, und er war voller Zorn und beschloss, die Menschen zu strafen mit Hunger. Da griff die Kornähren-Madonna ein, und sie bat den Herrgott, doch noch einmal ein Auge zuzudrücken und an jedem Halm wenigstens eine Ähre stehen zu lassen, für Hund und Katz, denn die könnten doch nichts für die Sünden der Menschen. Gottvater lässt sich erweichen, und so ist noch heute an jedem Halm eine Kornähre. Geschichten wie diese zeigen mir, Demeter, dass du es geschafft hast, bis heute präsent zu sein, wenn auch in anderer Gestalt. Ich empfinde es so, Demeter, dass du wie fast keine andere Göttin, mit der ich bisher das Vergnügen hatte, mir zeigst, was meinen Vorfahren wichtig war. Hunger war ein großes Schreckgespenst, Hunger war real. Brot wegzuwerfen wäre niemals denkbar gewesen. Und so warst du eine der hochgeehrtesten Göttinnen überhaupt, denn ohne Essen kann der Mensch nicht existieren. Und es macht mir deutlich, Demeter, in welcher luxuriösen Situation ich lebe. Und natürlich ruft es mir ins Bewusstsein, wie viele Menschen in dieser Minute Hungers sterben, einfach nur, weil wir als Spezies immer noch so handeln wie Erisichthon und gierig immer mehr an uns raffen und die Reichtümer, die auf der Welt vorhanden sind, nicht verteilen. Und auch darum habe ich diese Geschichte gewählt, Demeter, und nicht diejenige von Persephone und Hades. Denn mir scheint, du gemahnst uns heute noch mehr als je zuvor an die Frage, was ist genug? Wann haben wir genug? Ich bin überzeugt, Demeter, dass diese Frage mit der Frage zusammenhängt, wann sind wir genug? Zu dir kann ich kommen, an dich kann ich mich wenden und weiß, ich bin genug. Ich bin dein geliebtes Kind. Du nährst mich an deiner Brust, du schenkst mir Kornähren, aus denen ich Brot backen kann. Ganz echtes Brot aus Materie, genauso wie das innere Brot, das, was mich nährt, das, was meine Seele leben lässt. Und ich bitte dich, Demeter, sei du an meiner Seite, wenn nun der Sommer voranschreitet und der Herbst kommt, es um Ernte geht, um Fülle und um Vorrat. Und ich bitte dich, hilf mir, das Meine beizutragen, damit es endlich genug ist.
Mit lautem Jubel bringen wir die schöne Erntekron. Mit voller Pracht und voller Zier winkt nun der holde Lohn. Seht Menschen diesen Erntekranz, er führt uns zum Ernteschmaus und dann zum raschen, munteren Tanz vor unseres Herrenhaus. Die Garben, die hier um uns stehen, die folgen uns bald nach. Sie nähren uns von früh bis spät, so manchen lieben Tag. Das Brot, es schmeckt uns doppelt süß, wir wissen, was es kostet. Wenn man mit saurem Schweiß und Fleiß es selbst verdienen muss.